Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Jede Nacht ein Präsidenten-Update. Auf allen Kanälen ist der Krieg in der Ukraine mit all seinen globalen Folgen präsent. Und er verdrängt andere Konflikte aus dem Blickfeld und verhindert deren Lösungen. Im Schatten des Ukraine-Kriegs, die syrische Tragödie geht weiter. Das ist heute unser Wortwechsel mit diesen Gästen. Tarek Alaus kam 2015 als Kriegsflüchtling aus Syrien. Der Grünen-Politiker engagiert sich in der Flüchtlingspolitik. Yasha Aydin ist Sozialwissenschaftler in Hamburg und Türkei-Experte. Daniel Gerlach ist ebenfalls Nahost-Experte und Chefredakteur des Magazins für den Orient, das heißt Zenit. Und Christin Hellberg, sie war 7 Jahre Korrespondentin in Damaskus und ist Autorin des Buches Der Syrienkrieg. Herzlich willkommen an Sie alle. Die Aufmerksamkeit ist geklaut und die Möglichkeit von politischen Lösungen verbaut. Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg konkret in Syrien aus, Herr Alaus?
Ich sehe auf jeden Fall eine unmittelbare Verbindung. Also es hat jetzt nicht neulich angefangen, sondern eher schon 2014 und danach 2015 fortgeführt mit der russischen Intervention in Syrien. Gerade im Schatten der Ukraine-Krieg erlebe ich tägliche Berichte von den Menschen in Syrien, die von größeren Menschenrechtsverletzungen vor Ort sprechen, von einer humanitären Notlage in Bezug auf zum Beispiel Lebensmittel, steigende Preise im Land, was unmittelbar auch damit zu tun hat, was von Lebensmitteln aus der Ukraine zum Beispiel zu Syrien kam. Aber auch auf der anderen Seite, es bezieht sich auf die menschliche Situation. Es gibt dokumentierte Fälle von syrischen Menschen, die zwangsweise zu der Ukraine mit der syrischen Armee geschickt wurden, um dort an die Kampfhandlungen in der Ukraine sich zu beteiligen.
Frau Hellberg, wie sehen Sie den Zusammenhang? Wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf Syrien aus, auf den Konflikt?
Wir haben verschiedene Auswirkungen auf mehreren Ebenen. Zunächst mal natürlich die Versorgungssicherheit. Davon ist Syrien betroffen, davon sind viele andere Länder auch betroffen. Der Libanon, Ägypten, afrikanische Länder, also ausbleibende Getreidelieferungen aus der Ukraine und aus Russland führen dort zu steigenden Preisen. Das betrifft Syrien, aber wir haben auch geostrategische Auswirkungen. Denn Russland spielt ja eine ganz wichtige Rolle in diesem Syrien-Konflikt. Und deswegen wirkt sich diese veränderte Rolle Putins ganz stark auf den Syrien-Konflikt aus. Der Weg zu einer politischen Lösung in Syrien führte eigentlich seit 2015 über Moskau. Das war so der Common Sense aller Syrien-Experten. Denn Bashar al-Assad ist noch an der Macht, dank Wladimir Putins, der mit seiner Luftwaffe dieses Regime an der Macht gehalten hat, viele Gebiete zurückerobert hat, mit den gleichen Methoden, die wir jetzt in der Ukraine sehen. Also Angriffe auf Wohngebiete, Einsatz geächteter Waffen auch, das Abriegeln von ganzen Städten. Und gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur, vor allem Krankenhäuser. Das sind so die Parallelen in der Kriegsführung zwischen der Ukraine und Syrien. Und jetzt ist Putin selbst nicht mehr der Strippenzieher in diesem Konflikt, sondern er ist eigentlich selbst aus westlicher Sicht zu einem Paria geworden. Das heißt, jede diplomatische Vereinbarung oder jede Initiative, die man bräuchte, findet zurzeit nicht statt, denn kein westlicher Politiker möchte sich mit Putin an einen Tisch setzen, um über Syrien zu sprechen. Das heißt, der Syrien-Konflikt ist unlösbarer geworden nochmal durch die Ukraine.
Daniel Gerlach, ist er auch heißer geworden, der Syrienkrieg? Müssen wir mit anschauen, dass auch jetzt wieder der Krieg dort intensiviert wird?
Das kann jederzeit passieren, ist aber momentan nicht der Fall. Das ist eine trügerische Stabilität. Syrien kann jederzeit wieder explodieren aufgrund verschiedener Faktoren. Aber man hat sich trügerischerweise auf der internationalen Ebene da irgendwie mit arrangiert, eingerichtet. Man erwartet eigentlich keine großen Machtverschiebungen. Nun haben wir mehrere ungelöste Probleme. Das eine ist natürlich die Auseinandersetzung zwischen den Aufständischen und den Streitkräften des syrischen Regimes, der syrischen Regierung, der syrischen Armee in der Provinz Idlib. Wir haben aber auch neue Ankündigungen der Türkei, dass man in Syrien wieder tätig werden wird, dass man größere Gebiete unter die eigene militärische Kontrolle stellen möchte. Und man erwartet, dass der Westen, dass die NATO-Staaten der Türkei dafür zumindest nicht in die Quere kommen, weil die erwarten ja wiederum von der Türkei, dass sie sich in der Auseinandersetzung mit Russland um die Ukraine eben solidarisch mit dem Westen verhält. Das heißt, man rechnet in Syrien damit, dass es so ein Quid pro Quo geben könnte. Und wir haben einen weiteren Faktor. Es gibt verschiedene Camps, wo die Familien der Angehörigen des ehemaligen sogenannten Islamischen Staats zu mehreren tausend leben und letztendlich weiß man nicht, was man mit denen machen soll. Die kurdischen Truppen, die diese Camps beaufsichtigen, sind mit der Situation völlig überfordert. Ich habe das mal verglichen in einem Artikel mit so einem Auto, was irgendwie nicht mehr fahrfähig ist und was vor der Toreinfahrt steht und niemand möchte sich so richtig darum kümmern, keiner möchte es reparieren, verkaufen kann man es oder möchte man es auch nicht. Also wartet man so lange, bis irgendwann einer vorbeikommt und Feuer legt und das ganze Ding in Flammen aufgeht. Und dann fragt man sich, warum hat denn niemand mal dafür gesorgt, dass dieses Auto hier weggeschafft oder repariert wurde? Und das droht uns letztendlich mit der Krise in Syrien. Ich sehe aber auch eine Chance in dieser aktuellen Entwicklung, die die russische Rolle in der Ukraine und in Syrien betrifft. Aber das können wir vielleicht an späterer Stelle nochmal diskutieren.
Lassen Sie zunächst nochmal über die türkische Position sprechen, Yasha Aydin. Herr Gerlach hat es gerade gesagt, möglicherweise steht eine Intervention der Türkei im Nordosten, in den kurdischen Autonomiegebieten bevor. Was kann da passieren?
In der Tat, vieles deutet darauf hin, dass die Türkei sich jetzt noch mal stärker einbringen möchte in der Region. Es ist die Rede von einer groß angelegten Offensive in Nordsyrien. Das wurde angekündigt und zuvor hatte man in der Türkei eine intensive Debatte über die Geflüchteten aus Syrien. Das steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Mittlerweile gibt es in der Türkei eine rechtspopulistische Partei, die sozusagen das Thema immer wieder nach vorne pusht und behauptet, mit Kampagnen führt, dass die nationale Sicherheit der Türkei in Gefahr ist. Also es herrscht eine Atmosphäre in der Türkei, die dieses Vorgehen der Regierung unterstützt. Was bezweckt die Türkei dort? Was will sie erreichen? Zum einen will sie dort eine Pufferzone erreichen, als Abschirmung sozusagen des Landes gegenüber Angriffen sowohl von Seiten der PKK oder anderen dschihadistischen Gruppierungen. Die Verhinderung eines zusammenhängenden Gebietes, das von der PYD verwaltet wird, damit dieses Gebiet nicht zu einem Rückzugsgebiet für Guerilla-Einheiten der PKK wird. Das sind zum Teil natürlich berechtigte Sicherheitsinteressen von Seiten der Türkei. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Angst, dass jetzt ein Autonomiegebiet von den Kurden in der Türkei positiv aufgegriffen werden könnte. Drittens will die Türkei auch dort eine sichere Zone errichten, wohin Flüchtlinge zurückkehren und dort leben können. Was ja auch ein Teil des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei ist. In diesem Abkommen heißt es auch unter anderem, dass die EU und die Mitgliedstaaten mit der Türkei bei allen gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung der Lage dieser Menschen in Syrien, insbesondere in bestimmten Zonen, so heißt es, nahe der türkischen Grenze zusammenarbeiten. Das heißt, die Errichtung einer solchen Zone wird auch in diesem Flüchtlingsabkommen thematisiert erwähnt. Aber man muss auch berücksichtigen, dass jetzt im nächsten Jahr in der Türkei eine Wahl stattfindet. Und Erdogan, sowohl er als auch seine Allianz, ja in letzter Zeit an Popularität verloren haben. Außenpolitik ist immer eine Innenpolitik. Aber auf der anderen Seite bin ich strikt dagegen, solche außenpolitische Handlungen der Türkei nur auf Machterhalt von Erdogan oder von der Regierung zu reduzieren. Dann wird man blind für die geopolitischen Interessen, Sicherheitsinteressen der Türkei, auf die wir vielleicht später zurückkommen sollten.
Danke,
oder können.
Danke, Yasha Aydin, für diesen Einstieg. Kristin Hellberg, Sie wollen gleich reagieren.
Genau, also die Sicherheitszone, von der Herrn Erdogan spricht, muss man natürlich auch noch mal einordnen. Die Türkei hat ja in den letzten Jahren schon dreimal völkerrechtswidrig Nordsyrien angegriffen und dort Gebiete unter die eigene Kontrolle gestellt. Die Türkei arbeitet vor Ort mit syrischen islamistischen Milizen der syrischen Nationalarmee, die laut UN Verbrechen begehen, Vergewaltigungen, Plünderungen, Enteignungen, insbesondere von kurdischer Bevölkerung, die in diesen Gebieten nahe der Grenze eben lebt. Und insofern müssen wir schon vorsichtig sein, wenn wir jetzt davon reden, dass die EU womöglich kooperieren sollte bei der Rückführung, freiwilligen Rückführung, wie Herr Erdogan betont, von bis zu 1 Million syrischen Geflüchteten aus der Türkei. Es ist nachvollziehbar, dass die Stimmung in der Türkei schwankt oder beziehungsweise sich zunehmend gegen diese Geflüchteten richtet. 3,7 Millionen Syrer und Syrerinnen sind aufgenommen worden in der Türkei. Das ist wirklich eine große Anstrengung. Das muss man auf jeden Fall auch anerkennen. Aber die Einschätzung, dass von der PID, der Partei der Demokratischen Union, eine akute Gefahr ausgeht für die Türkei, der würde ich widersprechen. Die PID ist zwar als Schwesterpartei der PKK mal ideologisch gegründet worden, es gibt Verbindungen, aber im Nordosten Syriens, und das ist ein Drittel des Staatsgebietes in Syrien, hat sich eine autonome Verwaltung etabliert. Ich war selbst dort in diesen Gebieten im vergangenen Jahr, die natürlich unter dem Einfluss noch der PID steht, das ist richtig, aber die sich sehr bemüht, dort vor Ort für das Zusammenleben der verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen einzutreten. Frauen werden dort sehr gefördert. Es gibt mehr als 200 zivilgesellschaftliche Organisationen, die ziemlich frei agieren können, vor allem im Vergleich zu dem Rest des Landes. Das heißt, wir haben im Nordosten tatsächlich eine Situation, in der man auch sich als Westen und Europa anders engagieren könnte. Das tun auch einzelne EU-Länder. Und dieses Gebiet fühlt sich akut bedroht von der Türkei. Also für die Menschen im Nordosten ist die Hauptbedrohung gerade die Türkei mit dem Vorhaben, diese Gebiete entlang der Grenze unter türkische Kontrolle zu stehen, mithilfe islamistischer Milizen und dann dort 1 Million Syrer anzusiedeln, die nicht aus dieser Region stammen. Das heißt, Kurden werden vertrieben, Araber werden angesiedelt und manche Menschen sprechen dann von ethnischer Säuberung.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Sie haben gesagt, dass Araber dort gesiedelt worden sind. Zum Teil sind das Araber, die aus diesen Regionen auch vertrieben wurden. Also man darf ja nicht auch leugnen, dass aus dieser Region, wo PED regiert oder verwaltet hat, Araber vertrieben wurden. Und dieses Gebiet ist auch kein Hort der Demokratie. Also da gibt es auch Amnesty International Berichte, die von massiven Menschenrechtsverletzungen, Rekrutierung von Kindersoldaten.
Ja, die Rekrutierung von Kindersoldaten, ja, das ist richtig.
Das sollten wir vielleicht differenzierter. Also ich will nicht
das
sagen,
stimmt. Dass... Ich sage auch nicht, dass das ein Vorbild ist für Demokratie. Ja, ich sage nur, genau, dass es im Vergleich zum restlichen Syrien und zu dem, was in vielen Regionen passiert, noch deutlich besser ist. Das ist nicht ein Modell für Demokratie, aber es ist deutlich besser als überall sonst.
Genau, aber auch da ist nicht so, dass jetzt alles gut läuft und jetzt da kommt die Türkei und macht alles kaputt. Das ist mir zu einfach manchmal auch in den Medien hierzulande. Und das muss man berücksichtigen. Ich will nicht sagen, dass alle Argumente der Türkei richtig sind. Aber Fakt ist auch, dass da ein Problem gibt, wo auch die Gefahr ausgeht.
Daniel Gerlach dazu.
Ja, also ich möchte beiden jetzt hier nicht widersprechen. Aber die Unzufriedenheit der arabischen Bevölkerung, obwohl Teile der Kräfte dieser sogenannten autonomen Verwaltung oder wie man sie auch immer nennt, ja auch arabisch sind, aber ein Großteil der arabischen Bevölkerung in diesen Gegenden scheint mir nicht zufrieden mit der Situation. Und das gilt auch für viele Kurden, die mit der Politik der PID oder PKK, dieser autonomen sozialistischen Verwaltung, eben nicht einverstanden sind. Und insofern können wir uns vielleicht darauf einigen, da ist mehr dahinter als nur eine Rechtfertigung für Herrn Erdogan, ein Jahr vor der 100-Jahr-Feier der Türkischen Republik nochmal richtig auf den Putz zu hauen und von inneren Problemen abzulenken. Es gibt schon, Aydın hat eben das Parteienspektrum in der Türkei angesprochen, es gibt schon einen gewissen Konsens, was diese Situation in Syrien anbelangt. Und interessant ist ja auch, dass man damit immer wiederum innenpolitisch ganz gut die pro-kurdischen, die liberalen Kräfte von den anderen Oppositionskräften spalten kann, indem man eben diese kurdische Karte spielt. Eine Militärintervention in Syrien bedeutet dann automatisch, dass man das nationalistische und das liberalere oder pro-kurdische Lager, also die Gegner von Erdogan, letztendlich auseinandertreibt. Und das hat immer ganz wunderbar funktioniert, wiederum innenpolitisch. Ich bin gerade vor ein paar Wochen von der türkisch-syrischen Grenze zurückgekommen und ich muss sagen, ich finde es faszinierend, wie wenig man auf der türkischen Seite davon mitbekommt, dass sie auf der anderen Seite wirklich 5 Kilometer weiter einen bewaffneten Konflikt haben, tägliche kriegerische Auseinandersetzung. Und das ist wichtig, um zu verstehen, dass tatsächlich auf der einen Seite sich die Türkei abstrakt bedroht fühlt, aber man auf der anderen Seite 100%ig davon überzeugt ist, dass die Politik, die man hier fährt, richtig ist, weil sie hat de facto auf die wirtschaftliche Lage, auf das Sicherheitsgefühl der Menschen türkischerseits der Grenze überhaupt keinen Einfluss. Man lebt da wirklich, hat das Gefühl, in Paralleluniversen. Das, denke ich, ist faszinierend. Es ist auf der anderen Seite auch wichtig zu verstehen, warum eine solche Politik dann im Land relativ viel Rückhalt hat.
Tarik Alaus, wie ist die Situation da auf der anderen Seite der Grenze in Syrien? Menschen in Zelten, Binnenflüchtlinge, sehr viele, Hungersnot?
Auf jeden Fall. Ich würde einen Schritt zurückgehen zu dem Thema, welche Karten spielt Erdogan? Es wiederholt sich immer wieder ein Muster. Die kurdische Karte wird immer gespielt, Aber auf der anderen Seite, die Geflüchtetenkarte wird immer gespielt. Gegenüber Europa, aber auch gegenüber der innenpolitischen Interessen in der Türkei. Da sieht man immer wieder diese Karte am Spiel. Und genauso wie heute mit dem in Klammern angekündigten freiwillige Rückkehr von Hunderttausende von Menschen. Also man spricht über 1 Million Menschen, die einfach zu dieser sogenannten Sicherheitszone im Norden von Syrien zurückzuschicken, wo auch wieder nochmal eine humanitäre Not dreht. Also die Frage ist, wie kann die Versorgung dieser Menschen dann stattfinden? Wie kann eine Sicherung der Menschenrechtslage vor Ort stattfinden? Und leider spielen wir in Europa immer wieder mit. Mit der EU-Türkei-Deal hat das Ganze angefangen, aber immer wieder mit jedem Druckmittel, in dem Erdogan die Menschen als eine politische Druckmittel einfach benutzt, spielt Europa mit, kommt auf die Türkei zu und macht mit. Und das sehen wir gerade auch anhand der Situation vor Ort.
Einwurf von Daniel Geller.
Ja, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses so mangelnde Unrechtsbewusstsein auch eingehen, das da besteht. Ich will nicht relativieren, aber es ist historisch so, dass in dieser Region seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, einfach so Bevölkerung von einer Seite in die andere geschoben wird. Da siedelt man mal die an. Es mag aus unserer Perspektive heute ja völlig absurd erscheinen, dass man aus einem Dorf, wo man mal gelebt hat, raus muss. Dann geht man in die Emigration oder in die Flucht und dann wird man einfach da und da angesiedelt, ohne dass irgendjemand fragt, warum werde ich da jetzt eigentlich hingeschickt. Diese Form der ethnisch motivierten Ansiedlungspolitik, dann packt man da mal ein paar Araber hin, dann kommen die Christen dahin, die Kurden werden dahin geschoben. Dieses Tetris-Spiel, was dort passiert mit der Demografie, das erfolgt völlig ohne Unrechtsbewusstsein und das findet seit langer Zeit statt. Die syrische Regierung, das syrische Regime hat das gemacht im Rahmen eines arabischen Gürtels. Da wollte man dann in dem Grenzgebiet Araber haben aus Sicherheitsgründen. Der Begriff Sicherheitsdemografie fällt hier. Und die Türkei sagt, wir siedeln jetzt die und die Leute da und da an, bauen denen schnell da Häuser und Wohnungen hin und dann fertig. Es ist uns völlig egal, ob die vorher da gewohnt haben oder nicht. Das ist etwas, was man einen strategischen Umgang mit der Demografie nennt, der ganz wichtig ist, um diese Konflikte überhaupt zu verstehen und auch letztendlich die Wurzeln, denn das führt natürlich auch immer wieder zu neuen Konflikten.
Frau Helbig, ist das eine Art Schachspiel, wo die Menschen nur kleine Figürchen sind, die nichts zählen? Was passiert da im Norden an der Grenze zur Türkei, auch mit dem Siedlungsbau?
Na, die Menschen fühlen sich, also nicht nur in der Region, die Syrer fühlen sich ja insgesamt wie Schachfiguren auf einem Brett, wo sich jetzt verschiedene Weltmächte und Regionalmächte seit Jahren einmischen. Wir haben die Situation, dass in Nordsyrien eben in den letzten Jahren durch diese türkischen Interventionen Hunderttausende, vor allem kurdische Menschen, aber auch Jesiden und Assyrer, die in diesen Dörfern entlang der Grenze gelebt haben, vertrieben wurden. Diese Menschen sind jetzt auch Binnenvertriebene. Wir haben in Syrien 7 Millionen Binnenvertriebene. Das sind Menschen, die der Großteil davon auch in der Provinz Idlib im Nordwesten, entlang der Grenze zur Türkei in den Zeltstädten, wo die im Matsch versinken bei schlechtem Wetter, in der prallen Sonne stehen im Sommer, die Kinder gehen nicht zur Schule, 20% der Selbstmorde werden dort von Jugendlichen und Kindern unter 20 Jahren begangen. Also ganz katastrophale Lebensbedingungen für Menschen, die im Land vertrieben wurden, übrigens die meisten mehr als 6-mal. Mehr als 6-mal in den letzten 10 Jahren mussten diese Familien immer wieder von vorne anfangen und sitzen in Bauruinen oder Zelten. Das heißt, wir haben diese vielen Camps, die gibt es im Nordwesten, die gibt es auch im Nordosten und die werden nicht gut versorgt, vor allem eben nicht im Nordosten. Denn dort haben wir die Situation, dass die Vereinten Nationen nicht direkt helfen dürfen. Seitdem der Grenzübergang für grenzüberschreitende Hilfe, El Yarubir, davon gab es mal 4, der wurde geschlossen aufgrund eines russischen Vetos Anfang 2020. Seitdem muss die gesamte humanitäre Hilfe für den Nordosten über Damaskus laufen. Das heißt, das Assad-Regime hat ein Vetorecht für humanitäre Hilfe und das funktioniert ganz gut. Das hat gerade die Corona-Krise gezeigt. Die Weltgesundheitsorganisation, eigentlich zuständig für die Versorgung aller Menschen im Land, außerhalb von Idlib, denn Idlib wird noch cross-border grenzüberschreitend versorgt durch den letzten Übergang, der noch funktioniert. Der ganze Rest des Landes musste eigentlich von der WHO coronamäßig bestückt werden mit Tests, mit Impfstoffen. Das hat nicht funktioniert. Das Gesundheitssystem im Nordosten ist stark beschädigt, ist fast zusammengebrochen in vielerlei Hinsicht. Und da stellt sich dann eben die Frage, wenn die UN in diesem Ausmaß erpressbar sind von dem Regime von Präsident Bashar al-Assad, der so viel von dieser internationalen Hilfe abzweigt bzw. verhindert, dass sie woanders hinkommt, da müssen wir uns dann schon fragen, wie westliche Geber, und Deutschland ist der größte bilaterale Geber von UN-Hilfe in Syrien, wie man damit umzugehen hat. Zum Beispiel, Vorschlag, man unterstützt direkt Organisationen im Nordosten, was die Gesundheitsversorgung angeht, zum Beispiel den kurdischen Roten Halbmond, statt dass man alles der WHO gibt, die eben nicht in der Lage ist, diese Menschen im Nordosten zu versorgen. Also humanitär ist die Lage besonders dramatisch im Nordosten, auch aufgrund einer jahrelangen Dürre, Stichwort Klimawandel, zu wenig Wasser im Euphrat, 75% Ernteausfälle. Das heißt, diese Region steht vor dem wirtschaftlichen Kollaps, wird nicht von den UN versorgt und jetzt eben auch noch bedroht durch einen weiteren Angriff aus der Türkei.
Lassen Sie uns vom Nordosten nochmal in den Nordwesten gucken, Herr Alaus. Da ist ja der einzige Grenzübergang offen Richtung Türkei, wo die humanitäre Versorgung stattfinden kann. Ich glaube, das wird am 10. Juli im UN-Sicherheitsrat noch einmal verhandelt, ob dieses Mandat verlängert werden kann oder ob sich die letzte Tür auch schließt. Was würde das bedeuten?
Da droht auf jeden Fall eine humanitäre Katastrophe. Also trotz der Versorgung auch vor Ort geht es den Menschen vor Ort nicht gut. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und jetzt mit Drohung der Schließung dieser letzten Tour, da kann man einfach von Hunger bei den Menschen sprechen. Fehlende medizinische Versorgung, da sieht man überall in den sozialen Medien, arabisch sprechenden, Hilferufe nach medizinischer Versorgung, nach Spenden für medizinische Notfälle bei den Menschen. Auch wo man sagen muss, auch im großen Teil gibt es nicht den Mittel vor Ort, diese Menschen zu versorgen. Die müssen im großen Teil woanders transportiert werden, um diese Versorgung zu bekommen, was auch zum großen Teil nicht so gut funktioniert. Und jetzt damit zu drohen, das zu schließen, da kann ich mir keine Vorstellung machen, wie die Situation für den Menschen vor Ort aussehen wird. Auf der anderen Seite hat Frau Hellberg auch davon gesprochen, jetzt auch durch die Kontrolle des Regimes, die humanitäre Versorgung in den Nordosten. Da gibt es viele Berichte über viele Hilfsgütern, die dorthin geliefert wurden, die durch das Regime Soldaten beschlagnahmt wurden und dann vor Ort verkauft wurden. Da macht das Regime auch eine Finanzierung für ihre Soldaten einfach dadurch. Beziehungsweise es gibt zwei Optionen. Das eine sagt, das Regime weiß davon nicht und das sind einzelne Interventionen von den Soldaten, die das machen. Und das andere sagt, dass sie das alles wissen. Und das läuft alles unter Kontrolle des Regimes und läuft zur Finanzierung von diesen Soldaten, damit sie diese Soldaten einfach unter Kontrolle als Warlords zum Beispiel behalten können.
Kurze Zwischenfrage an Herrn Aydin. Die Hilfsgüter, die über die türkisch-syrische Grenze geliefert werden im Nordwesten, kommen die wenigstens an? Ist da eine gewisse Kontrolle möglich?
Soweit man das aus den Medien verfolgen kann, kommt es gut hin. Aber ob man das auch jenseits dieser Teile, Gebiete, die von der Türkei besetzt ist, auch verteilt werden, das ist unklar. Es trifft nur auf diese Gebiete zu, die von der Türkei besetzt wurden. Aber jenseits darüber hinaus, es sind ja nicht nur Menschen, die dort leben oder auch in Idlib zum Beispiel. Und auch jenseits da ist unklar, ob jetzt die Versorgung so stattfindet, wie man sich wünscht.
Daniel Gerlach, Frau Hellberg hat eben im Grunde sehr starke Vorwürfe gegen die Vereinten Nationen erhoben und natürlich auch gegen andere Nationen, die Geldgeber sind wie Deutschland. Ist es tatsächlich so, dass von den ganzen Hilfslieferungen vor allen Dingen das Regime in Damaskus profitiert?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Sämtliche humanitäre Hilfe ist natürlich anfällig für Korruption, für systemische Korruption in einem Land, was so korrupt ist, wo das System vom Kopf bis Fuß so korrupt ist, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass davon entsprechend profitiert wird. Es ist in der Provinz Idlib so, da arbeitet man mit dschihadistischen Gruppen zusammen, die natürlich, wenn die einzige Ressource Hilfslieferungen sind und auch den Zugang dazu zu erlauben, natürlich sich daran bereichern und auch, das meine ich jetzt wieder mit dem Begriff Mangel des Unrechtsbewusstseins, also auch völlig legitim finden, dass sie ja diejenigen sind, die ihrer eigenen Meinung nach die Sicherheit aufrechterhalten, natürlich für ihre eigenen Leute erstmal profitieren müssen. Alles wird von Korruption durchzogen. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der regelmäßig die Autobahn von Tartus nach Homs im syrischen Inland benutzt. Wenn Sie in Syrien heute, im Unterricht nicht das Rebellengebiet, sondern das vom Regime kontrollierte Syrien, wenn Sie dort Benzin oder Gas zum Kochen kaufen wollen, dann kaufen Sie das an der Straße, an der Autobahn von Schmugglern. Um überhaupt auf dieser Straße fahren zu dürfen, werden sie irgendwann vom Milizionären angehalten und weil die Währung nichts mehr wert ist, ist die Währung, die akzeptiert wird, eine Schachtel rote Marlboro. Original. Kostet eine ganze Menge Geld in Syrien, wo viel geraucht wird, aber Original Marlboro eher nicht. Das heißt also, das ist die Währung. Sie können sich überhaupt nicht bewegen von einem Ort zum anderen, wenn sie nicht als ganz einfacher Mensch immer was dabei haben, um die entsprechenden Milizionäre zu finanzieren. Die Städte mögen trügerisch, ruhig und kontrolliert und ordentlich sein. Aber sobald sie die Transportwege betreten zwischen den Städten, ist das das Herrschaftsgebiet von Warlords. Und diese Warlords, diese Kriegsherren, sind nicht irgendwelche Leute, die nur auf eigene Rechnung arbeiten, sondern sind Figuren, an die das Regime, die Regierung ein Stück weit der Verantwortung delegiert hat. Die sorgen dort für Sicherheit, sagen sie, für Ordnung und sind, wie man neudeutsch sagt, self-sustainable, selbstversorgend. Das heißt, ihre Jungs, die für sie arbeiten, müssen auch irgendwie verdienen, müssen auch irgendwas bekommen. Sie können heute in Syrien leben wie ein König, wenn sie Geld haben. Sie können alles bekommen, sie können alles kaufen. Selbst Dinge, die sie im Libanon nicht kaufen können, kriegen sie eben irgendwie nach Syrien geschmuggelt. Das heißt, wer Zugang zu Ressourcen und wer Geld hat, und natürlich in solchen Krisenzeiten gibt es immer einige, die Geld verdienen, die leben besser als zuvor. Und das ist die Absurdität.
Aber das ist mir jetzt zu einfach, Herr Galach, weil was Sie beschreiben, ist natürlich Kriegswirtschaft. Das ist völlig richtig und das ist unsäglich und das ist furchtbar. Aber wir reden hier von internationaler UN-Hilfe in Höhe von 43 Milliarden Euro, die Europäer und Amerikaner seit 2011 nach Syrien überwiesen haben. Das sind die größten Beträge, die jemals in ein einzelnes Land geflossen sind. Wir reden davon, dass 80% dieser Hilfe aus Europa und aus den USA stammt. Und dann reden wir davon, dass dieses Regime alleine durch einen künstlich niedrigen Wechselkurs von jedem ausgegebenen Dollar 51 Cent schon mal in die eigene Kasse transferiert, nämlich in die Zentralbank, in Form von Devisenreserven. Das heißt, die Hälfte dieser ganzen internationalen Hilfe kommt erstmal dem Regime zugute. Dann geht das Ganze weiter, denn wie arbeiten die Vereinten Nationen in Damaskus? Wir haben verschiedene Unterorganisationen dieser Vereinten Nationen, die sich dann Partner suchen. Diese Partner sind natürlich alle vom Regime abgesegnet, das ist normal in einem Land wie Syrien. Aber muss ich dann als UNDP zum Beispiel oder als WHO oder als UNICEF ausgerechnet mit der NGO der Präsidentengattin Asmal Assad persönlich zusammenarbeiten, mit dem Syria Trust? Muss ich mit einer Organisation zusammenarbeiten, die gleichzeitig Milizen betreibt und dem Cousin des Präsidenten gehört hat? Muss ich in Aleppo mit Milizen zusammenarbeiten als UNDP, die erst die verschiedenen Stadtteile zerstört hat und jetzt beauftragt werden, mit westlichen Geldern diese Gebiete wieder zu räumen und freizuräumen, zu rehabilitieren? Das sind alles Skandale. Es kann nicht sein, dass die UN vor Ort mit Unternehmen zusammenarbeiten, die aus gutem Grund auf den Sanktionslisten der Amerikaner und Europäer stehen. Und das wissen die UN selbst seit Jahren. Sie haben sich auseinanderdividieren lassen von diesem Regime, das brillant ist, genau darin. Es wurden Leute ausgewiesen, deren Visa wurden nicht verlängert, die zu kritisch waren. Und jetzt haben sie in Damaskus UN-Repräsentanten sitzen, die wirklich klingen zum Teil wie Bewunderer dieses Regimes. Und das ist ein Skandal. Und ich fordere, dass das reformiert wird. Das ist nicht meine Forderung, das ist die Forderung von vielen Leuten, die diese Hilfe intensiv untersucht haben. Es kann nicht sein, dass wir indirekt das Assad-Regime und diese Machtstrukturen festigen, die zu dem Aufstand mal ursprünglich geführt haben. Denn das Assad-Regime hat wirklich 10 Jahre lang diese internationale UN-Hilfe zum eigenen Machterhalt instrumentalisiert.
Christin Helberg hörten Sie gerade. Sie war langjährige Korrespondentin in Damaskus, ist Autorin, freie Journalistin hier in Berlin. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur heute zum Thema im Schatten des Ukraine-Krieges. Die syrische Tragödie geht weiter mit Daniel Gerlach, dem Nahostexperten, Jascha Aydin, Sozialwissenschaftler und Türkei-Experte aus Hamburg, und Tarik Alaouis, der 2015 nach Deutschland kam und in der Flüchtlingspolitik hier in Berlin arbeitet. Herr Laus, es sind sehr schwere Vorwürfe gegen die Vereinten Nationen, die tatsächlich als Instrument des Regimes von Assad erscheinen. Was müsste passieren, um das anders zu managen seitens der Geldgeber des Westens?
Erstmal muss ich leider auch diese Vorwürfe bestätigen. Ich war selbst Mitarbeiter des Roten Halbmonds in Syrien. Und trotz Bemühungen der Menschen, die dort mit allen möglichen Mitteln als Mitarbeitende oder Freiwillige beim Roten Halbmond, das kann ich einfach so bezeugen, trotz aller Bemühungen, die diese Mitarbeitende gemacht haben, es gab immer die Befehle vom Regime. Es war die ganze Hilfe und die Arbeit und wo man reingehen darf, wo man unterstützen darf und nicht unterstützen darf, war vom Regime abhängig, aber auch das Mittel, was bei uns damals gekommen ist, und da spreche ich von 2014, 15, nicht jetzt, wo das Regime sich und ihre Macht komplett etabliert in den Orten, war auch vom Regime und von Sicherheitskontrollen im Inland auch abhängig, wo wir selbst wissen, auch von der Hefte, die bei uns angekommen ist oder von dem, was ankommen sollte, mussten wir immer mit dreifacher Promission berechnen. Zum Beispiel um die 10 1000 Kartons von Hilfsgütern zu einem Dorf transportieren wollten, sollten wir einfach 30.000 mitnehmen und diese extra 20.000 mussten an die Sicherheitskontrollen im Inland und an die Autobahne verteilt wurden, sonst kamen die Hilfsgüter nicht vor Ort. Mhm. Und waren wir auch als Mitarbeitende selbst bedroht. Also davon, das kann ich alles bestätigen.
Und der syrische Rote Halbmond, ganz kurz, bekommt 60-80% der internationalen UN-Hilfe, ist der Hauptempfänger. Genau. Das ist eine ganz tolle Organisation auf Mitarbeiterebene, aber auf Leitungsebene zu 100% vom Regime dominiert.
Also auf jeden Fall der Schirmherrn dieser Organisation ist das Regimepräsident Bashar al-Assad. Mhm. Von daher, es läuft alles unter dieser Kontrolle des Regimes.
Daniel Gerlach, gibt es eine Möglichkeit, das anders zu managen, dass man diesen Konflikt, aber auch die Verteilung der Hilfsmittel anders macht und die UN nicht dasteht wie ein Depp?
Das wird allenthalben erforscht und diskutiert. Sämtliche europäischen Regierungen sind derzeit on maneuvers und sagen, ja, können wir nicht irgendwie mit Zivilgesellschaft, Organisationen direkt zusammenarbeiten? Es scheitert dann an ganz einfachen Problemen wie zum Beispiel Geldtransfers. NGOs, die machen Geldtransfers informell. Das wird auch mehr oder weniger toleriert. Also, dass man zum Beispiel einmal Vertrauensperson hier Geld gibt und dann eine Vertrauensperson in Syrien das Geld dann entsprechend auszahlt. Aber das geht natürlich bei großen Beträgen, um die es da geht, nicht. Alle sind da auf der Suche, aber man würde natürlich damit ein System infrage stellen, was politisch gewollt ist. Dass man die Vereinten Nationen als Instrument benutzt in Kriegsgebieten, in denen es keine Einigung gibt und mit dem man dann doch arbeiten kann und dort möchte und dass diese Institutionen dann letztendlich unter der Aufsicht der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat sind und dass die Vetomächte darüber entscheiden können und das eben als Spielkarte benutzen können, das ist politisch gewollt. Und die Bundesregierung ist eines der Länder, die sich am stärksten in den letzten Jahren dafür eingesetzt hat. Das war sozusagen sogar die außenpolitische Doktrin dieses Landes, die Institutionen zu erhalten, die Vereinten Nationen, die Europäische Union und andere supranationale Mechanismen zu erhalten, zu unterstützen gegen den Trumpismus und gegen die Fliehkräfte, die eben die UN delegitimiert haben. Das heißt, man steckt hier in einem richtigen Schlamassel, weil man natürlich auf der einen Seite weiß, was da passiert. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt einen Präzedenzfall macht, und der Präzedenzfall wurde ja gefordert, wir berücksichtigen das Votum des Sicherheitsrats nicht mehr. Wir machen einfach Cross-Border humanitäre Hilfe. Wir arbeiten direkt mit Organisationen zusammen. Dann hat man erstmal das Problem, dass jemand dafür die politische Verantwortung übernehmen muss. Und man hat das Problem, dass man die Institutionen, die zu stärken, man sich dermaßen ins Zeug gelegt hat in den letzten Jahren, letztendlich diskreditiert. Ich bin seit langer Zeit, ich bin kein Völkerrechtler, der Ansicht, dass man bestimmte Aufgaben dem Sicherheitsrat und dem Votum des Sicherheitsrats einfach entziehen muss und dass man andere internationale Mechanismen finden muss und nicht dastehen kann und sagen kann, die UN werden es schon richten. Auch der politische Prozess, der sogenannte, der in Genf letztendlich von den Vereinten Nationen gemanagt wird, dieser Prozess findet nicht statt. Das ist ein absolutes eine Parallelrealität des Syrien-Konfliktes. Aber alle sagen, wir stärken die Institutionen, weil dann haben wir selber nicht das Problem, dass wir selber mit irgendwelchen Initiativen, großen Ideen und Risiken auftreten müssen.
Man könnte ja einiges mal über die Generalversammlung, da gab es ja auch schon Initiativen, dass die Generalversammlung da mal mehr Verantwortung übernimmt. Vor allem bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen hat sie schon eine große Rolle gespielt. Da wurde ein Mechanismus geschaffen, der das Dokumentieren und das Sammeln von Beweisen im syrischen Fall schon mal besser organisiert. Aber es geht ja nicht jetzt darum, dass der Cross-Border-Übergang in Babelhauer im Juli womöglich, dass das russische Veto verhindert wird, sondern es geht weiterhin um die Verteilung und der wichtige, mutige Schritt ist, wir müssen diese Hilfe entpolitisieren, indem wir sie konditionieren. Das heißt, wir drehen den Spieß rum. Denn Bashar al-Assad braucht die UN. Nicht die UN braucht Bashar al-Assad. Und das bedeutet, die Vereinten Nationen sagen, das ist unser Bedarfsplan. Wir haben so und so viele Impfdosen, davon geht so und so viel in den Nordosten. Das ist das für die Regimegebiete, das ist das für den Nordwesten. Und wir machen so oder wir machen es erstmal gar nicht. Das hat sich keiner getraut bisher. Hilfe zurückzuhalten, Gehälter womöglich zurückzuhalten. Die Vereinten Nationen haben staatliche Aufgaben ersetzt in Syrien. Die bezahlen Lehrergehälter, die bezahlen alles Mögliche, Unterkünfte, Nahrungsmittel. Das heißt, wir brauchen wirklich ein System von Zuckerbrot und Peitsche. Und die Peitsche fehlt bisher. Also die Androhung zu sagen, so liebes syrisches Regime, das sind unsere Milliarden für dieses Jahr. Unser Plan ist 1, 2, 3. Entweder wir machen das so oder wir machen es erstmal nicht.
Ich würde gerne Yasha Aydin in Hamburg fragen, wie das von der Türkei gesehen wird. Wäre die Türkei bereit, dass zum Beispiel diese grenzüberschreitende Hilfe, von der Sie eben sprachen, dort besser und intensiver organisiert wird, also nicht nur über die UN?
Die Türkei wäre bereit, so eine Aufgabe zu übernehmen, aber dafür würde sie auch Hilfe von UN und auch von Europa Unterstützung verlangen. Also die Türkei ist sehr erpicht darauf, dass jetzt dort eine sichere Zone errichtet wird. Wenn man der Türkei in diese Frage entgegenkommt, wäre die Türkei meines Erachtens bereit, so eine Aufgabe zu übernehmen. Aber die Türkei fühlt sich auch, das ist zumindest die Kritik aus der Türkei, ob das jetzt so ganz hundertprozentig stimmt, es sei dahingestellt, aber dass die Türkei auch von der Europäischen Union allein gelassen wurde, dass da diese Hilfezahlungen, die versprochenen Leistungen nicht sozusagen geliefert wird immer, da müsste man eine andere Regelung finden. Also auch in der Türkei hat man damit Schwierigkeiten, Probleme, weil dort da diese versprochenen Hilfen an zivilgesellschaftliche Organisationen gezahlt werden. Und wenn da jetzt keine zivilgesellschaftlichen Akteure da sind, die entsprechende Projekte beantragen, dann fließen diese Gelder zum Beispiel nicht. Und das ist auch nicht sehr effektiv, die man da ausgehandelt hat. Man müsste das komplett anders aushandeln, weil wir haben jetzt heute 2022 eine komplett andere Situation als 2015.
Aber vielleicht noch mal zur Erklärung. Die Idee des EU-Türkei-Deals war ja damals, dass die EU mit finanziellen Mitteln dazu beiträgt, dass die syrischen Geflüchteten in der Türkei versorgt werden.
Genau.
Das hat ja auch gut funktioniert zu einem gewissen Grad. Also da gibt es, glaube ich, ganz gute Beispiele, wie das funktioniert hat. Die EU hat das versucht, möglichst nicht über staatliche Institutionen abzuwickeln, sondern eben auch mit nichtstaatlichen Organisationen in der Türkei umzusetzen, weil man eben kritisch beobachtet hat, dass der türkische Staat und die türkische Regierung da eben im Zuge von autokratischen Mechanismen sich da doch sehr verändert, und das wollte man verhindern. Man wollte ein wenig am Staat vorbei, korrigieren Sie mich, wenn das aus Ihrer Sicht nicht so stimmt. Man wollte das eigentlich möglichst direkt den Geflüchteten zukommen lassen. Genau, das war die Idee dieses EU-Türkei-Deals. Was wir vielleicht nochmal erklären müssen, ist, dass ja dieser UN-grenzüberschreitende Hilfsübergang Babelhauer, der führt ja nicht in von der Türkei kontrollierte Gebiete, sondern in den Nordwesten, wo eben diese Islamistenorganisation HTS zum jetzigen Zeitpunkt noch regiert, während die von der Türkei kontrollierten Gebiete in der Mitte, also in Nordsyrien, ja unmittelbar von der Türkei auch versorgt werden. Das ist ja auch eine gewisse Türkisierungspolitik. Wir haben die türkische Post dort, wir haben türkische Mobilfunknetze, türkischen Schulunterricht, die türkische Lira wurde dort eingeführt. Das betrachten auch manche ja ein bisschen als ein neo-osmanisches, koloniales Projekt. So kritisieren das manche wieder. Also da bemüht sich die Türkei ja sehr darum, dass alles möglichst aus zentraler türkischer Hand zu leisten.
Und auch um die Flüchtlinge perspektivisch loszuwerden, weil die eigene Wirtschaftssituation schlecht ist und die Bevölkerung nicht mehr so tolerant gegenüber Flüchtlingen
aus Syrien ist. Genau, und die Türkei hat die internationale Hilfe durchaus erschwert, wenn Sie mit Gebern sprechen in Gaziantep. Herr Gerlach, vielleicht können Sie da noch dazu beitragen. Die GIZ ist dort mit einem großen Büro. Es gibt viele Nichtregierungsorganisationen, die Syrienhilfe mit Unterstützung von syrischen Nichtregierungsorganisationen im Norden des Landes versucht haben aufrechtzuerhalten, denen wurde es immer schwerer gemacht. Ne? Also Genehmigungen zu bekommen, Herr Laus kann da bestimmt auch was dazu sagen, wurde immer schwieriger, weil eigentlich der türkische Staat das möglichst selbst machen möchte.
Was man erwähnen sollte, das war durchaus durchdacht zu sagen, die Hilfen gehen jetzt nicht an die staatlichen Stellen, sondern an die zivilgesellschaftliche Akteure, Organisation. Nur das Problem ist jetzt mittlerweile, dass wenn da keine zivilgesellschaftlichen Akteure mehr finden, die da Projekte machen, es ist auf der Projektbasis. Also ich will nicht sagen, dass man die Hilfe nur über die Türkei organisieren will. Aber die Frage war ja auch, ob die Türkei sich dafür bereit erklären würde. Ja, die Türkei würde sich, weil es passt auch in die Interessen der Türkei, da eine größere Rolle zu spielen. Aber damit wären auch andere Akteure nicht einverstanden. Was ich jetzt da beobachte, ist, wir brauchen ein neues Arrangement. Nicht über die Türkei nur, sondern wir brauchen ein Arrangement, damit auch diese Gelder an die Menschen vor Ort kommen, auch in der Türkei, nicht nur in Syrien, sondern auch in der Türkei.
Ich glaube, man kann das noch ein bisschen deutlicher sagen. Es ist nicht nur, dass bestimmte Akteure damit nicht einverstanden wären, dass die Türkei da eine so dominante Rolle bekommt, dass sie über Glück und Unglück der Hilfe für Syrien entscheidet. Da würde man den Bock zum Gärtner oder den Fuchs zum Aufseher im Hühnerstall machen. Das ist zumindest die Perspektive vieler Menschen in Syrien, die vor allem sehen, dass die Türkei ihren Machtbereich in Syrien erweitert und Territorien sich einverleibt. Das kann man jetzt diskutieren, ob das wirklich so ist. Aber die Perspektive aus den Regimegebieten in Syrien, die ich höre, auch natürlich aus kurdischen Gebieten, ist genau diese. Und es ist ja auch ganz interessant, dass man in Syrien nach mehr als 10 Jahren dieses Krieges besonders auf solche externen Akteure schaut. Denn am Regime kann man ja nichts ändern. Die Situation ist, wie sie ist. Vielleicht kann man schon was dran ändern, aber es ist auf jeden Fall, es ist immer dasselbe. Aber diese Aktivitäten von solchen Mächten wie Türkei oder auch Russland sind natürlich das Thema von großen Diskussionen, weil die Syrer denken, zum Teil auch zu Recht, dass das alles ein geopolitischer Konflikt ist, zu dem sie gar nichts beizutragen haben. Ich sehe das so, dass es durchaus ein syrischer Konflikt ist und dass man das auch nicht vergessen sollte. Dass man die Syrer auch nicht vom Haken lassen sollte und auch niemand aus der Verantwortung lassen sollte, weil das ist, die Syrer sind die Hauptleidtragenden, aber auch die Hauptschuldigen dieses Konflikts. Aber es ist eben so, dass es eine ganz starke geopolitische Ebene gibt, die darüber liegt. Und jedes Mal, wenn man einen internationalen Akteur reinlässt, kann man natürlich wieder noch mehr Schaden anrichten, als dass man Gutes schafft.
Tarik Alaus, als Mensch, der aus Syrien stammt, wo sehen Sie möglicherweise einen kleinen Schimmer der Hoffnung, wo es eine Lösung gibt für diesen Konflikt?
Also die Perspektive, die ich schon bereits seit Jahren habe, dass es keine Hoffnung gerade gibt. Also Alternativen zu der Türkei in diesen Debatten waren die ganze Zeit Saudi-Arabien und Katar zum Beispiel und deren Interventionen. Für die syrische Bevölkerung sieht es so aus, Beteiligung einfach VertreterInnen aus der Bevölkerung, die eine neutrale Rolle bisher gespielt haben. Die sind auch schwer zu finden. Von daher hat die Bevölkerung zum großen Teil gerade keine Hoffnung. Also da sehe ich oder höre ich Berichte von den Menschen vor Ort, die sagen, man weiß nicht, auf welcher Seite jetzt man sich zu verlassen muss. Auf die eine Seite hat man das Regime, auf der anderen Seite hat man Russland mit ihren geopolitischen Interessen.
Was ist mit Iran?
Iran spielt auch eine große Rolle, aber überraschenderweise ein bisschen hat das abgenommen, dadurch, dass Russland sich in dem Land durchgesetzt hat gegenüber die Iran. Die waren als Verbündete mehrere Jahre vor Ort. Jetzt gibt es auch unter Iran und Russland große Konflikte, beziehungsweise die Milizen, die mit denen verbunden sind, die sich gegenseitig im Regimesorten bekämpfen. Da hört man auch über vielen Geschichten vor Ort. Von daher...
Naja, der Iran ist nach Syrien gegangen, um dort zu bleiben. Ja. Der Iran ist schon ein großer Gewinner dieses Konfliktes, weil es eben gelungen ist, die eigenen sicherheitspolitischen Interessen im Nahen Osten durchzusetzen. Man ist jetzt direkt mit seinen eigenen Milizen, Revolutionsgarden an der Grenze zu Israel. Das ist ein strategischer Vorteil. Das war auch ein Ziel in diesem Konflikt. Und der Iran ist eben nicht nur militärisch, sondern auch politisch, auch gesellschaftlich in dieses Land hineingegangen und wird dort nicht so schnell wieder weggehen. Das reizt ja auch immer wieder Israel in dem Sinne, dass Israel sich bedroht fühlt von Revolutionsgarden in Syrien und Mittelstreckenraketen, die dort womöglich stationiert werden. Weswegen wir ja wöchentlich Angriffe haben der israelischen Luftwaffe in Syrien, von denen wir auch kaum Notiz nehmen. Da sterben auch ab und zu mal Menschen. Also auch ein weiter schwelender Konflikt zwischen Israel und dem Iran, der dort ausgetragen wird.
Herr Gerlach, ist denn nun Russland dadurch, dass es gebunden ist in der Ukraine, als Schutzmacht für Assad schwächer geworden? Könnten dadurch wieder andere Mächte, zum Beispiel die USA, in Syrien aktiver werden?
Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Leider ist es noch ein bisschen zu früh, um diese Frage vollumfänglich zu beantworten. Aber es gibt ganz entscheidende Verschiebung des Gewichts von Russland. Wenn passieren sollte, was viele Menschen in Europa und in Amerika in den Medien ja immer wiederholen, was passieren kann, nämlich dass Russland in der Ukraine nicht erfolgreich sein wird, dass Russland den Krieg in der Ukraine, je nachdem, wie man das umschreibt, aber verliert. Eine Atommacht, heißt es auf der einen Seite, könne nicht verlieren, auf der anderen Seite kann sie ein großes Desaster erleben. Und wenn Russland tatsächlich in der Ukraine mit der Verwirklichung seiner politischen Ziele scheitert, dann sehe ich ganz, ganz drastische Folgen für den Nahen Osten, die nämlich darin bestehen, dass Russland, insbesondere was Syrien anbelangt, einen solchen Unbesiegbarkeitsnimbus hatte in letzter Zeit. Selbst die Oppositionellen, selbst die bewaffneten Oppositionellen haben sich fortwährend nach Moskau gewandt, haben gesagt, wir müssen mit den Russen reden. Die Russen haben weiter Krankenhäuser bombardiert und trotzdem hatte man das Gefühl, man sieht die Schuld der Russen nicht. Man betrachtet die Russen als Faktor, der nun mal da ist, der irgendwo aus dem Himmel kommt, mit dem muss man sich arrangieren. Das hat damit zu tun, dass man furchtbare Angst hatte, auch die Dschihadisten übrigens, sich mit den Russen anzulegen. Man weiß, wer sich mit den Russen anlegt, der kriegt sowas von brutal was auf die Mütze. So unethisch und so niederträchtig handeln die Europäer nicht. Aber die Russen, da muss man damit rechnen. Also lässt man lieber die Finger von denen. Und es hat sich dadurch so ein Unbesiegbarkeitsbild von den Russen in Syrien durchgesetzt, was dazu geführt hat, dass viele Menschen, natürlich insbesondere in den Regimegebieten, Russland so als Erlöser betrachtet haben. Auch Russland als den großen Gegenspieler gegen diese arrogante, westliche, herablassende Mentalität, die man ja als solche empfindet. Wenn Putin jetzt in der Ukraine verliert, dann verliert er auch diesen Unbesiegbarkeitsstatus. Und es wird nach meiner Meinung ein Damm brechen, was die russische Rolle in Syrien anbelangt. Denn der Erfolg Russlands in Syrien ist nicht nur die militärische Präsenz, sondern ist auch das Gefühl, wir sind hier und an uns kommst du nicht vorbei. Und dann wird vielleicht auch sich zeigen, ob der Kaiser bekleidet ist oder nackt und was wirklich die russischen Instrumente sind, um Machtprojektion im Nahen Osten zu betreiben oder ob das ausschließlich dadurch besteht, dass man ab und zu Kampfjets aufsteigen lässt oder auf Russia Today von morgens bis abends behauptet, dass die gesamte arabische Welt ja eigentlich auf Seiten Russlands stünde.
Gesetzt den Fall, es kommt so, Yasha Aydin, wer würde in dieses Vakuum stoßen, eine Macht, die Türkei heißt?
Eventuell, das hängt auch davon ab, ob die Türkei da zu einem Einvernehmen mit USA kommt und auch mit der Europäischen Union. Türkei ist in der Tat die Macht, die Russland dort auch militärisch ausbalanciert. Also denken wir nur an das Jahr 2020, wo bei einem Angriff an den russischen Kampfjets beteiligt waren, über 30 Soldaten ums Leben kamen. Daraufhin folgte ein Angriff auf das Gebiet Idlib, wo auch sehr viele syrische Panzer zerstört werden sollen. Also die Türkei ist in der Tat die Regionalmacht, die Russland in Syrien, aber auch in Libyen und auch auf dem Kaukasus herausgefordert hat, auch militärisch. Aber die Türkei ist auch nicht in der Lage, in Syrien da alleine das Geschehen zu bestimmen. Dazu bräuchte sie die Unterstützung der USA. Das wird schwierig sein, weil die USA stehen immer noch hinter YPG. Sie haben sich nicht losgelöst davon. Es gibt ein Misstrauen gegenüber der Türkei. Das haben wir auch gesehen, als Mitsotakis zum Beispiel in den USA war, vom Kongress gesprochen hat. Aber es wurde auch Israel erwähnt, dass jetzt, wenn Russland in Syrien schwächer wird, wird auch Iran stärker werden, einen Einfluss gewinnen. Und das ist überhaupt nicht im Interesse Israels und auch nicht im Interesse der Türkei. Wenn es dazu kommen sollte, dass die Türkei und Israel näher kommen und auch zu einer Kooperation in Syrien zusammenfinden, dann könnte man sozusagen das Blatt wenden. Auch vor dem Hintergrund, dass es auch zu einer Wiederannäherung zwischen Türkei, Saudi-Arabien und Arabischen Emiraten gekommen ist. Das sind alles sunnitische Staaten, die nicht sehr glücklich sind, dass jetzt Iran dort einen Einfluss gewonnen hat in den letzten 10, 15 Jahren.
Das klingt danach, dass die Karten völlig neu gemischt werden könnten. Christin Hellberg?
Nein, also Russland hat in Syrien erreicht, was es erreichen wollte. Es ist auf die Weltbühne zurückgekehrt als Weltmacht. Es hat militärische Stützpunkte im Mittelmeer, um den Mittelmeerraum zu kontrollieren, um die Südflanke der NATO zu bedrohen gleichzeitig. Was Russland jetzt möchte, ist natürlich aus diesem militärischen Einsatz in Syrien auch wirtschaftlich und politisch Kapital schlagen. Dazu braucht aber Wladimir Putin Geld von woanders, denn er kann das Land nicht stabilisieren. Dieses Land liegt am Boden Syrien. Das heißt, er braucht Geld aus dem Westen, er braucht Geld vom Golf, um das Land zu stabilisieren. Und deswegen ist ja sein eigentlicher Plan, und der läuft weiter, Assad zu rehabilitieren. Das heißt, die Welt soll sich wieder arrangieren mit Präsident Assad an der Macht. Und genau das funktioniert in der Region ja schon ganz gut. Assad war jetzt im März zu einem ersten Staatsbesuch in der arabischen Welt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Arabische Liga, genau, die Arabische Liga möchte Syrien wieder aufnehmen in ihre Reihen. Und es gibt Gespräche auf Ministerebene die ganze Zeit. Das heißt, Assad ist schon auf dem Weg, wieder in der Region rehabilitiert zu werden. Vor allem, weil die arabischen Länder Syrien wieder in ihren Schoß, in ihren Einflussbereich zurückholen wollen und Syrien eben nicht dem Einfluss der Türkei und dem Iran und Russland überlassen wollen. Deswegen, dieser Plan Russlands geht Schritt für Schritt auf, Assad zu rehabilitieren. Noch verweigert sich der Westen, aus gutem Grund, weil man eben die Verbrechen sieht, die dieses Regime Tag für Tag begeht. Was ich denke, was wir dringend tun müssten, ist zu akzeptieren, dass dieser Konflikt nicht gelöst werden wird in den nächsten Jahren.
Muss er gelöst werden, weil sonst das nächste große Thema kommt nach Ukraine?
Nein, er ist nicht lösbar. Also wir müssen uns wirklich nicht länger dieses etwas Vormachen von politischer Lösung reden, sondern wir müssen den Konflikt besser managen. Das Land wird geteilt bleiben in den nächsten Jahren. Ich rede jetzt von den nächsten 5 bis 10 Jahren. Dort werden wir keine politische Lösung finden über ein Verfassungskomitee, das im Grunde genommen einen politischen Prozess vortäuscht, der gar keiner da ist. Der Krieg ist militärisch entschieden. Wir haben 4 Gebiete, Regimegebiete, Nordwesten in Idlib, von Extremisten kontrolliert, Nordosten von einer autonomen Verwaltung mit PKK-Einfluss, wie auch immer man das einschätzt, und die türkisch kontrollierten Protektorate an der Grenze. Diese Gebiete müssen wir anfangen zu managen, indem der Westen dort für jedes dieser Gebiete auch eine eigene Politik formuliert. Das bedeutet, im Regimegebiet muss die humanitäre Hilfe anders verteilt werden, haben wir besprochen. Im Nordosten mehr Engagement, auch Förderung von Infrastrukturmaßnahmen, damit in diesem Gebiet die Leute womöglich unabhängiger werden von humanitärer Hilfe. Das ist das Gebiet, wo das durchaus möglich ist. Weniger Rücksichtnahme auf die Türkei dort. Und dann im Nordwesten natürlich der Versuch, auch im Umgang mit dieser Dschihadistenmiliz HTS womöglich Bedingungen aufzustellen, zentral verhandelt von den UN und von den internationalen Gebern, um humanitäre Hilfe in Idlib zu garantieren und zu schützen. Zum jetzigen Zeitpunkt sagt zum Beispiel Deutschland, liebe NGO in Idlib, wir haben Geld für euch, wir können euch das Geld aber nur geben, wenn ihr auf keinen Fall mit HTS kooperiert. Diese NGO vor Ort ist aber unter einem wahnsinnigen Druck von dieser HTS, denn die wollen ja, die wollen Geld davon abhaben. Das heißt, wenn wir diese kleinen Organisationen im Stich lassen, die natürlich dieser Übermacht nichts entgegenzusetzen haben, wird diese humanitäre Hilfe auch nicht mehr funktionieren.
Daniel Gerlach, um diesen Konflikt zu managen, wie Frau Hilberg es eben forderte, braucht es dazu auch auf Seiten der Europäischen Union, auch Deutschland, mehr Mut, mehr politische Entschiedenheit?
Und Kreativität. Es ist ja gut, dass man Konflikte managt. Nur wenn man jeden dieser einzelnen Konflikte, jede dieser Konfliktzonen, ich könnte da noch ein paar mehr nennen, ehrlich gesagt, wo man auch sagen kann, da sind eigentlich, das steht nicht unter Kontrolle des syrischen Regimes, sondern es hat nimmt eine eigene Dynamik. Wenn man für jede dieser Zonen eine eigene Politik formulieren wollte, dann würde man auch anerkennen, dass diese als quasi staatliche Einheiten irgendwie existieren. Man würde damit auch die Teilung natürlich verfestigen. Ich glaube, sowohl das syrische Regime als auch die kurdische oder kurdisch dominierte autonome Verwaltung im Nordosten als auch die dschihadistische Herrschaft über Idlib stehen auf ganz tönernen Füßen. Diese Art von trügerischer Stabilität, die kann morgen vorbei sein. Und das gilt auch für das Regime, das will ich ganz klar sagen. Und wenn das Regime fällt und innerhalb des Regimegebiets dann die Verteilungskämpfe losgehen, dann werden wir möglicherweise einen konfessionell motivierten Krieg, der etwa das zeitigen wird, was wir vor 5-6 Jahren in diesem Land gesehen haben. Ich sage nicht, dass man das deswegen akzeptieren sollte, im Gegenteil. Aber man kann nicht einfach daneben stehen und warten, dass irgendwas passiert. Und die Frage der Machtprojektion, dass man im Spiel bleibt als Europäer in der Region, halte ich für extrem wichtig. Diese ganze Gesellschaft, diese ganze syrische Gesellschaft ist Teil der europäischen Nachbarschaft. Und sie verdient es, dass wir uns um sie kümmern. Aber nicht nur, indem wir ihr humanitäre Hilfe zuwerfen, sondern indem wir sie endlich als das begreifen, was sie ist, nämlich ein strategischer Spieler. In Abwesenheit von einem Ansprechpartner auf staatlicher Ebene. Okay, man möchte mit dem Regime keine Verhandlungen, man möchte keinen direkten Kontakt. Einverstanden. Aber wenn man das nicht tut, dann muss man die Gesellschaft endlich als das verstehen, was sie ist, als Ansprechpartner, als Machtfaktor, der etwas verändern kann. Und da reicht es nicht zu sagen, wir kümmern uns auch ein bisschen um die Zivilgesellschaft, weil das machen wir ja so in Europa, aber eigentlich interessieren uns nur Regierungskontakte und den Rest macht die UN. Das funktioniert nicht. Die syrische Gesellschaft ist der entscheidende Partner für Europa und muss deswegen als strategischer Spieler auch endlich anerkannt werden.
Tarek Alaous, was erwünschen Sie sich als Syrer und als ein Mensch, dessen Familie dort lebt nach wie vor?
Vor allem auch mehr Beteiligung der syrischen Zivilgesellschaft im Exil, in Europa hier, weil das sind die Menschen, die mit der Zivilgesellschaft vor Ort verbunden sind und mit denen einfach im Kontakt sind. Wir brauchen Menschen vom vor Ort und wir brauchen auch Leute, die hier sind und aktive Arbeit in diesem Bereich in Europa machen, dass sie mehr beteiligt würden an diesen Debatten, was leider bisher noch nicht ausreichend umgesetzt wird.
Wobei die syrische Diaspora schon eine sehr wesentliche Rolle spielt und die europäischen Akteure auch in intensivem Kontakt sind mit Gruppen der Diaspora, muss man sagen.
Aber die syrische Bevölkerung im Land, die in Syrien lebt, kommt nicht vor. Aber es gibt auch im syrischen Inland, auch im Regimegebiet Menschen, die sich Freiräume schaffen, Menschen, die vertrauenswürdig sind und die in der Lage sind, an dem Management des Konflikts, wie Frau Hellberg sagt, beteiligt zu werden.
Genau,
wir können nicht einfach
sagen,
die leben unter Regimegebiet, deswegen sind sie alle korrupt oder sie sind alle Gefolgsleute von Assad und wir wollen mit denen nichts zu tun haben.
Aber das bedeutet, dass ich vor allem mich kümmere um eine Verbesserung der Lage der Menschen, die alle leiden in diesen Regionen. Und dazu muss ich jetzt erstmal pragmatisch sein, okay, und sagen, was hilft den Menschen in Idlib, was braucht es im Nordosten und was braucht es in den Regimegebieten, solange ich immer nur mich verstecke hinter einer vermeintlichen politischen Lösung, die nie kommen wird, kann ich den Menschen nicht effektiv helfen.
Im Schatten des Ukraine-Kriegs, die syrische Tragödie geht weiter. Das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur. Soeben hörten Sie Christin Hellberg, die Journalistin und Autorin des Buches Der Syrienkrieg. Sie diskutierte mit Daniel Gerlach, dem Nahostexperten und Chefredakteur des Magazins für den Orient Zenit, mit Jascha Aydin, dem Sozialwissenschaftler und Türkei-Experten aus Hamburg und Tarek Alaous aus Syrien. Der Grünen-Politiker engagiert sich in der Flüchtlingspolitik.